Heute ja Schulgottesdienst ist und es eine Kinderpredigt gibt, komme ich einfach mal zu euch hier runter. Ist das okay? Man muss ja nicht von da oben auf euch so runter predigen. Ne? Und die Erwachsenen dürfen ausnahmsweise heute auch die Kinderpredigt hören, oder? Ist okay? Ja, ausnahmsweise. Ne? Weil sonst beim Kindergottesdienst, da sind wir ja nicht dabei, da hören wir die ganzen tollen Geschichten nicht, die ihr da hört und die Lieder, die ihr singt. Von daher machen wir das heute mal so eine Kombination. Es ist eine Kinderpredigt, aber die Erwachsenen dürfen mithören. Ne? Und ihr müsst dann nach dem Gottesdienst die Erwachsenen fragen, ob sie auch gut zugehört haben. Ne? Nicht, dass die irgendwas Wichtiges verpasst haben. Wer von euch heißt Samuel oder kennt jemand, der Samuel heißt? Du heißt Samuel oder kennst du jemanden? Du kennst jemanden. Toni, du kennst auch jemanden? Wisst ihr, was Samuel eigentlich bedeutet? Habt ihr euch schon mal über den Namen Gedanken gemacht?
Ich glaube, das war so ein Prophet bei David.
Oder so. Ja, du bist schon auf dem richtigen Dampfer, genau. Das ist der Samuel, über den wir heute sprechen wollen, nur wo er schon ein alter Mann war. Heute wollen wir darüber sprechen, von dem kleinen Samuel, der ganz groß rauskam. Und dieser kleine Samuel, über den wir heute sprechen wollen, der wurde tatsächlich wirklich ein Prophet. Er war ein richtiger Held, ein Mann Gottes. Er war sogar ein Königsmacher. Weiß jemand von euch, was ein Königsmacher ist? Eine Idee? Also, das ist jemand, der einen zum König macht. Das muss ja wirklich ein sehr, sehr mächtiger Mann sein. Und tatsächlich ist Samuel so mächtig, dass er sogar zwei Könige macht. Könnte ich das vorstellen? Zwei Dynastien werden durch Samuel quasi zum König gemacht. Und ich erzähle euch heute, wie dieser kleine Samuel groß rauskam. Für die Erwachsenen, die vielleicht gerne irgendwas in ihrer Bibel dazu nachlesen wollen, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen im ersten Buch Samuel. Und ja, das Buch heißt nach dem Mann, über den wir heute sprechen wollen, der und beginnt mit seiner Geschichte, wie er überhaupt zu seinem Namen Samuel gekommen ist und was das bedeutet. Ich möchte euch das erzählen und wie gesagt, die Erwachsenen dürfen gerne mitlesen. Ich beginne im ersten Buch Samuel in Kapitel 1. Und da treffen wir auf einen Mann, der hieß Elkana. Elkana war ein gottesfürchtiger Mann und er hatte zwei Frauen. Die eine Frau hieß Hannah und die andere hieß Penina. Und Penina hatte tatsächlich viele Kinder. Aber die Hanna, die konnte keine Kinder bekommen. Und deswegen, könnt ihr euch vorstellen, war sie natürlich traurig. Und jedes Jahr, damals war der Tempel, wo man Gott angebetet hat, ziemlich weit weg. Deswegen sind die nicht jeden Sonntag in den Tempel gegangen oder in das Haus Gottes, sondern einmal im Jahr sind die dann dahin gepilgert und haben dann mehrere Tage dort verbracht. Die haben dann gefeiert, sie haben geopfert, sie haben gebetet, sie haben lecker zusammen gegessen, also was man halt so macht, bei einem richtig guten, tollen Festgottesdienst. Und so ist also Elkana jedes Jahr mit seiner Familie nach Schilo gegangen, um dort dem Herrn, dem Herrscher der Welt, dem wahren, lebendigen Gott, die Opfer zu bringen und ihm anzubeten. Und dort in Schilo, wo dieser Tempel, oder das war damals noch so ein Zelt, so die Stiftshütte hieß das damals, bevor der Tempel gebaut wurde. Und dort gab es eine Priesterfamilie, der Priester Eli war der Hohepriester und er hatte zwei Söhne, Pinhas und Hophni. Ja, die beiden Namen müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber das waren schlimme Burschen, ganz ehrlich. So, und jetzt also, wenn die dieses Opfer gebracht haben als Familie, hat der Elkana, weil er die Hanna so besonders lieb hatte und vielleicht, weil er sie auch ein bisschen trösten wollte, weil sie halt keine Kinder bekommen konnte, hat ihr immer ein doppeltes Stück zum Opfern gegeben. Sie fand das auch ganz nett, aber sie war trotzdem traurig. Und vor allen Dingen tat ihr besonders weh, dass die Penina, die andere Frau, sie immer deswegen so gepiesackt hat, geärgert hat, so auf sie herabgeschaut hat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, dass Leute euch gemobbt haben, wegen irgendetwas, vielleicht sogar etwas, wofür ihr gar nichts könnt. Die Hanna konnte ja gar nichts dafür, dass sie ja keine Kinder bekommen konnte. Und das war natürlich besonders schwer. Und gerade bei diesem Fest, wenn sie alle feierten und dann war die ganze Familie und die ganzen Kinder von der Penina da und Hanna war so ein bisschen allein. Und was macht die Hanna dann, wenn es besonders schlimm ist, wenn sie besonders traurig war? Sie geht in den Tempel oder in die Stiftshütte, dort, wo man betete, ganz allein. Und sie kniete sich dorthin und dann betete sie. Und wisst ihr, sie war so traurig, sie weinte und sie betete und sie weinte. Und sie betete noch nicht mal laut, sodass es die Leute hören können, sondern eigentlich war das so ein kleines Murmeln. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, wenn ihr so besonders traurig seid. Dann ihr wisst gar nicht, was ihr sagen sollt und vielleicht schluchzt ihr so ein bisschen und murmelt so vor euch hin. Und sie betet, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht, schenk mir einen Sohn. Und jetzt kommt's. Dann betet sie, ich verspreche dir, Gott, dafür, dass er dir, also der Sohn, dir sein ganzes Leben lang gehören soll. Und wie sie dort also betet und weint und so vor sich hin murmelt, wird ein Mann im Tempel, der große Chef, der Hohepriester, der wird aufmerksam auf sie. Der sitzt da nämlich und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ist die Frau vielleicht betrunken? Dass die hier so rumtorkelt und so ein Radau veranstaltet und hier sich so unanständig benimmt und der kommt und will schimpfen. Und dann stellt er fest, die Frau, die ist nicht betrunken, die ist traurig, die ist traurig. Und die Hanna sagt ihm dann auch, nein, ich bin nicht betrunken, ich bin einfach unglücklich und ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer. Ich bin ganz verzweifelt. Und deshalb habe ich hier so lange gebetet. Und der Eli, er bekommt jetzt auch Mitleid mit der Hanna. Er sagt, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dein Gebet erhören und deine Bitte erfüllen. Und dann steht die Hanna auf, geht aus dem Tempel raus, geht wieder auf das Fest mit der ganzen Familie und sie ist wirklich froh. Dann kommen sie nach Hause und tatsächlich, was denkt ihr, was passiert? Henny, hast du eine Idee? Tatsächlich, die Hanna wird schwanger und bekommt ein Baby. Und was denkt ihr, wie sie das Baby nennt? Samuel, ihr seid clever. Ja, man kann euch nicht hier durcheinander bringen. Also, genau. Also, die Hanna bekommt ein Baby und das nennt sie Samuel. Und tatsächlich hat dieser Name eine Bedeutung. Ich lese euch das mal hier vor. Der Name heißt, ich habe ihn von Gott erbeten. Oder wenn man das so ein bisschen einfacher ausdrücken will, würde man sagen, Gott hat mein Gebet erhört. Also, Samuel heißt so etwas wie, Gott hört mein Gebet. Oder, Gott erhört mein Gebet. Also Samuel erinnert die Frau, dass Gott Gebet erhört, ja, damit sie das nie vergisst. Und wisst ihr, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch nicht vergessen. Gott hört und erhört unsere Gebete. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen. Egal, ob das, was wir gerade haben, wir so froh sind und glücklich sind und Gott dankbar sind oder ob wir vielleicht wirklich, so wie die Hanna, total traurig sind, Sorgen haben, Kummer haben in unserem Herzen, Probleme haben, wo wir gar keine Lösung sehen, wo wir nicht wissen, wie das passieren soll. Nichts ist für Gott zu groß und nichts ist für Gott zu klein. Und der kleine Samuel, Gott erhört, der sollte uns daran erinnern, dass Gott wirklich Gebete erhört. Und es ist wichtig, dass wir auch verstehen, wie Gott unsere Gebete erhört. Wisst ihr, die Hanna hat wahrscheinlich schon sehr oft und sehr lange gebetet. Und lange Zeit schien es so, als ob Gott ihre Gebete gar nicht erhört. Jedes Jahr ging sie in den Tempel und hat bestimmt jedes Jahr um einen Sohn gebeten, aber nicht immer hat Gott das erhört. Erst als der richtige Zeitpunkt gekommen war, hat Gott ihr Gebet erhört. Und so ist es auch manchmal bei uns. Gott gibt uns nicht immer alles, was wir uns wünschen oder sofort das, was wir uns wünschen. Aber wir dürfen trotzdem zu ihm beten und wenn die richtige Zeit gekommen ist, dann schenkt er uns das Richtige und meistens noch viel mehr als das, was wir uns so vorgestellt haben. Samuel bedeutet vom Herrn erbeten. Er war eine Gebetserhörung und er sollte jeden Menschen, und die Menschen damals in Israel, die haben sofort verstanden, Samuel, Gott erhört Gebet. Na? So, also ihr müsst euch vorstellen, Samuel erinnert euch daran, Gott erhört Gebet. Ja, egal, was passiert, wenn ihr jetzt unterwegs seid in die Schule, Gott erhört Gebet. Wenn es euch gut geht, Gott hört euer Gebet. Sagt ihm Danke, dass es euch gut geht. Wenn es euch schlecht geht, bittet ihn, dass er euch hilft, dass er euch das schenkt, was ihr euch wünscht. Gott erhört Gebet. Aber Es gab in dieser Geschichte, bei diesem Gebet ja noch eine zweite Sache. Könnt ihr euch noch erinnern? Hannah hat ja nicht nur um den Sohn gebeten, den sie jetzt bekommen hat. Sie hat Gott ja auch etwas versprochen. Was denkt ihr? Wird die Hannah ihr Versprechen halten? Wird sie wirklich ihren kleinen Samuel Gott zurückgeben? Henny?
Nein.
Ja, du denkst, nein, ne? Das geht doch gar nicht. Der kleine Samuel, der muss doch bei der Mami bleiben. Das ist spannend. Sollen wir mal hören, wie die Geschichte weitergeht? Also, im nächsten Jahr geht der Elkana, da ist der Samuel, jetzt hätte ich fast schon Henny gesagt, der Samuel, ist der Samuel 3 Monate alt. Habt ihr schon mal ein 3 Monate altes Baby gesehen? Das ist sehr klein. Kann das schon laufen? Ja, das ist schon lange her. Ja, also ein 3 Monate altes Baby. Was muss das Kind, das 3 Monate alte Baby machen? Weiß jemand das? Oh, krabbeln? Das fängt meistens eher ein bisschen später an. Eigentlich muss das 3... Naja, genau, Fläschchen oder manche trinken ja nicht aus dem Fläschchen, sondern bei der Mami, ne? An der Brust. Die werden gestillt, nennt man das. Also kleine Babys, die schreien, die essen und die schlafen. Die liegen, genau. Also die laufen nicht weg und die kann man auch nirgendwo alleine lassen. Das geht gar nicht, weil die brauchen ja auch ihre Mami. So, also, jetzt geht der Elkana zum Tempel und die Hanna sagt, geh zum Tempel, aber ich komme nicht mit. Ich muss mich um den kleinen Samuel kümmern. Ja? So, aber hat die Hanna vergessen, was sie Gott versprochen hat? Nein, das hat sie nicht. Sie sagt, wenn der Samuel groß genug ist, und selber essen kann und selber laufen kann und selber gehen kann, dann werde ich in den Tempel gehen und dann werde ich ihn dort für Gott lassen. Sie hat das nicht vergessen. Und tatsächlich ist das so, ein paar Jahre später geht Hannah mit ihrem Mann Elkana und der ganzen Familie wieder in den Tempel und dann sagt sie, zu dem Eli, der immer noch Priester ist, wahrscheinlich schon sehr alt, kommt sie zu ihm und sagt, ich bin die Frau, die damals vor ein paar Jahren hier ganz verzweifelt gebetet hat. Und dann hat Gott mein Gebet erhört. Und hier ist das Kind, um das ich Gott damals angefleht habe. Er hat mein Gebet erhört und ich will nun mein Versprechen erfüllen. Das Kind soll für sein ganzes Leben dem Herrn gehören. Und dann bringt die Familie ihre Opfer da, ihr Dankopfer und ihre Anbetung. Es gibt sogar ein sehr schönes Gebet, das die Hanna spricht. Das lesen wir heute nicht durch, aber das können euch eure Eltern zu Hause vielleicht vorm Schlafen lesen, nochmal vorbeten, weil das so zum Ausdruck bringt, was für einen tiefen Glauben, was für ein tiefes Vertrauen diese Hanna hat. Hanna, die Mutter von Samuel, sie hält wirklich ihr Versprechen. Sie bringt den kleinen Samuel zu Gott, in den Tempel, zum Hohepriester Eli, in die Stiftshütte. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das für die Hanna, für die Mama ganz schwer war. Ihren kleinen Samuel, den sie von Gott geschenkt bekommen hat, wieder abzugeben, wieder loszulassen. Und ich glaube, wir alle sind ja immer versucht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir ein Problem haben, dann sind wir ganz schnell dabei zu beten und vielleicht sogar zu versprechen, ja, wenn du mein Gebet erhörst, dann werde ich dies oder jenes tun, dann werde ich vielleicht, ne? Und dann, wenn es soweit ist und Gott unser Gebet erhört, dann haben wir es vielleicht sogar schon vergessen oder dann versuchen wir nicht daran zu denken. Ja, wir versuchen manchmal so, wie soll man sagen, das Gute von Gott zu bekommen. Aber wenn es schwierig wird oder wenn wir gefordert sind, ja, dann ist das eher schwierig. Ja? Manchmal denken wir vielleicht, Gott ist wie so ein Kaugummiautomat, ne? Wo man so einen Euro reinwirft oder ich weiß gar nicht, was man heute da reinwirft, 50 Cent und dann dreht man und dann kommt das Kaugummi raus und dann freut man sich. Aber Gebet funktioniert so nicht. Gebet ist nicht eine Einbahnstraße. Gebet ist nicht, dass wir zu Gott etwas bitten und er macht das dann und dann gehen wir glücklich von dann. Sondern Gebet hat etwas mit einer Beziehung zu tun, dass wir Gott wirklich kennenlernen. Dass wir nicht nur etwas von Gott bekommen wollen, sondern dass wir Gott haben wollen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben wollen. Hannah hat das begriffen. Hannah hat begriffen, Henny, willst du mal neben mir sitzen kommen? Okay, dann ein bisschen stiller, ne? Ich glaube, du störst auch schon den Benny und den Tobi. Hannah hat das begriffen. Sie wollte nicht nur etwas von Gott bekommen, sondern ihr war es wichtig, dass sie auch ihr Wort Gott gegenüber hält. Wisst ihr warum? Weil sie nicht nur mit ihren Worten Gott ehren wollte und Gott danken wollte, sondern auch mit ihren Taten. Und das ist eine Herausforderung für uns. Das ist wichtig, auch für uns. Halten wir Wort? Tun wir das Richtige? Auch wenn es uns vielleicht etwas kostet. Auch wenn es uns vielleicht wehtut. Auch wenn es uns vielleicht schwerfällt. Und vielleicht sogar, wenn die anderen uns schief angucken und sagen, hä, was soll denn das? Ja? Wenn alle anderen vielleicht etwas Blödes tun auf dem Schulhof, wo ihr wisst, dass das verboten ist, stellt ihr euch dann hin und sagt, nee, ich mache da nicht mit. Das ist nicht richtig. Lasst das sein. Oder wenn andere jemanden mobben oder gemein sind zu einem Kind, das vielleicht gar nichts dafür kann, haben wir dann den Mut, uns hinzustellen und zu sagen, hört auf, das ist unfair, das ist gemein. Oder gehen wir einfach still weg, stehen beiseite oder machen vielleicht sogar im schlimmsten Fall mit. Einfach nur, weil wir nicht möchten, dass die anderen uns vielleicht für komisch oder uncool halten. Hannah musste sich entscheiden und sie hat sich entschieden. Sie sagt, ich will den Segen, den Gott mir geschenkt hat, das Gebet, das Gott erhört hat, das will ich nicht nur für mich behalten, sondern ich will es weitergeben. Ich will es Gott geben, weil wisst ihr, was sie verstanden hat? Sie hat verstanden, wenn wir von Gott etwas bekommen und es ihm wieder zurückgeben, wisst ihr, was Gott dann macht? Gott vermehrt es. Es wird noch größer. Ja, wenn wir etwas von Gott bekommen, es nur für uns verschwenden, dann haben nur wir etwas davon. Aber wenn wir es weitergeben, dann haben auch viele anderen etwas davon. Und das hat die Hannah begriffen und deswegen vertraut sie darauf und macht das. Sie tut das, was sie versprochen hat. Und Gott, er hält sein Versprechen auch. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Es gibt sogar 2 Samuel-Bücher, verspreche ich euch. Also ganz, ganz viele spannende Geschichten. Wenn eure Eltern jetzt noch in den Ferien ein bisschen Zeit haben, dann können sie euch sicherlich noch ein paar Geschichten erzählen oder vorlesen aus den Samuel-Büchern, die einfach davon erzählen, wie Gott diesen kleinen Samuel benutzt, um sein ganzes Volk zu erretten. Das ganze Volk Israel hat so viele Probleme. Und Samuel hilft den Menschen, diese Probleme zu lösen mit Gottes Hilfe. Er wird zum Richter, er wird zum Propheten, er wird zum Königmacher. Aber bevor Samuel zum Richter und Propheten und Königsmacher werden kann, muss Samuel selbst durch eine Lebensschule gehen. Und das ist die letzte Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ich denke, ich weiß nicht, freut sich jemand von euch schon auf die Schule? Ja, doch, ein paar sind dabei. Super, sehr gut, sehr gut. Ja, du hast noch eine Frage?
Samuel ist doch Prophet geworden, seitdem er am Schlafen war und hat Gott ihn gerufen.
Die Geschichte, genau, du hast recht, die erzähle ich euch gleich. Wie das passiert ist, dass er zum Prophet geworden ist, da war er tatsächlich noch klein. Und Samuel war wahrscheinlich auch so mit zwiegespalten Gefühlen, ja. Erstens, er musste weg von seiner Mami. Das hat ihm bestimmt auch wehgetan. Aber er war mutig und er vertraute darauf, dass die Mami das richtig macht und dass vor allen Dingen Gott ihn beschützt. Und deswegen ist er bei Eli geblieben und er mochte diesen alten Mann. Ja? Und er wollte diesem alten Mann helfen. Ich kann mir vorstellen, dass der Eli schon nicht mehr so schnell laufen konnte. Und dann hat er den Samuel geschickt, hat gesagt, bring mir vielleicht jenes oder hilf mir mal auf oder lass uns jetzt mal zusammen hier diese Sachen machen. Und Samuel, er diente Gott und er diente auch dem Eli. Und er machte das gerne, auch wenn es ihm schwer fiel, dass er seine Mami nur noch einmal im Jahr sah, wenn die zum Opfern kamen. Natürlich hat die Mami dann auch Geschenke für ihn mitgebracht. Ne? Also das war ja klar. Aber so ist der Samuel also in seiner Lebensschule. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die Söhne von Eli böse und gemein waren. Ich möchte das nicht weiter ausführen, aber die haben wirklich ihren Priesteramt ausgenutzt und die haben Menschen beklaut. Die haben denen ihre Opfer weggenommen. Die haben gemeine Sachen gemacht. All das Ganze. Sie haben den Tempel, der Gott ehren sollte, benutzt, um selbst reich zu werden. Das war ganz, ganz schlimm. Und Eli, der wusste das. Und es gab sogar einen anderen Propheten, der schon mal gekommen war und gesagt hat, wenn ihr nicht damit aufhört, dann werde ich eure ganze Familie hart bestrafen. Und Eli hat trotzdem nichts dazu gesagt und er hat es einfach geschehen lassen. Vielleicht dachte er sich, wenn ich da was sage, wenn meine Söhne mich verprügeln, ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch Angst vor seinen Söhnen. Auf jeden Fall hat er nichts unternommen. Samuel, was macht er? Er macht da nicht mit bei den Brüdern. Er will wirklich Gott und Eli dienen. Und jetzt passiert etwas. Der Samuel dient dem Priester Eli. Im Kapitel 3 können wir das nachlesen. Und dann heißt es dort, war es wirklich selten, dass Gott der Herr zu den Menschen sprach oder ihnen etwas offenbarte. Und der Eli war schon fast blind geworden. Der brauchte wirklich den Samuel an jeder Ecke und Enden, weil er einfach nichts mehr sehen konnte. Und eines Nachts schlief der Eli an seinem Platz und Samuel schlief im Heiligtum. Wahrscheinlich, das war ja so ein Zelt, ist er quasi unter die Zeltdecke durchgeschlüpft. Ja, und da schläft er ganz in der Nähe der Bundeslade. Und die Bundeslade, das war so eine hölzerne Kiste, die ihm ganz mit Gold überzogen war. Da drinnen waren die 10 Gebote und ein Krug mit Manna. Weiß jemand, was Manna ist? Jemand eine Idee? Manna, es ist quasi so ähnlich wie Reis, so ein körniges, das hat Gott den Israeliten gegeben, als sie in der Wüste waren. Und damit sie das nicht vergessen, dass Gott sie versorgt, wurde das auch in diesen goldenen Kasten reingemacht. Sie haben die Gebote von Gott, was ein gutes und richtiges Leben bedeutet, und sie haben das Manna da drin, das zeigt, dass Gott sein Volk versorgt. Und es gab noch etwas in dieser Kiste, das war ein Stab. Und dieser Stab, stellt euch mal vor, ihr schneidet einen Stock ab. Und dann fängt er auf einmal an zu blühen und zu grünen. Das war passiert. Und zwar nur bei einem einzigen Stab, nämlich dem Stab Aarons. Das war der erste Hohepriester. Und das war das Zeichen dafür, dass Gott durch die Nachfolgen von Aaron zu seinem Volk sprechen will. All diese Dinge waren in dieser Lade und vielleicht waren sie auch schon ein bisschen verstaubt. Und die Leute haben Gott nicht mehr ganz so ernst genommen, aber Gott war immer noch da. Er hat versprochen, dass er mit seiner Gegenwart in dieser Kiste sein wird. Und egal, wo die Israeliten hingingen, nahmen sie diese Kiste und das Zelt mit. Und damit war das Zeichen, dass Gott da war. Und der Samuel, der schläft jetzt also ganz unten im Zelt in der Nähe dieser Kiste. Und wahrscheinlich hat er da sehr häufig geschlafen und sehr gut geschlafen, aber dieses Mal passiert etwas. Auf einmal hört er eine Stimme. Samuel. Und der Samuel weckt auf. Er denkt, der Eli hat mich gerufen. Vielleicht braucht er was zu trinken und er kann im Dunkeln nichts mehr sehen. Er ist ja fast blind. Also läuft der Samuel zu Eli. Weckt ihn auf. Sagt, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Der Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh, leg dich hin, schlafen. Samuel denkt, komisch, ich habe doch die Stimme gehört, legt sich wieder hin. Und als er gerade liegt und einschlafen will, hört er wieder eine Stimme. Samuel. Der denkt, also ich habe das doch ganz deutlich gehört, da hat jemand mich gerufen, das kann nur Eli sein. Also springt er wieder auf, läuft zu Eli hin, sagt, Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und der Eli sagt, nein, so geht das nochmal. Und beim dritten Mal, da fällt dem Eli was ein. Der alte Mann hatte nämlich schon ganz vergessen, wie die Stimme von Gott klingt. Und dann auf einmal fällt ihm da was ein. Und er denkt sich, ich glaube, ich weiß, wer den Samuel ruft. Und ich kenne auch das Zauberwort, den Trick. Und deswegen bringt er Samuel jetzt das wichtigste Wort bei, wenn Gott ruft, was man dann sagen muss. Kennt ihr das Zauberwort? Eine Idee?
Gott, hier bin ich.
Genau. Und zwar heißt es wörtlich, sprich oder rede, Herr, dein Diener hört. Der Eli sagt, ne? Also Samuel, wenn du dich hinlegst und wieder diese Stimme hörst, dann sagst du, rede, Herr, dein Diener hört. Samuel legt sich hin und ist gespannt. Was wird jetzt passieren? Wird die Stimme ihn nochmal rufen? Und tatsächlich hört er, Samuel, Samuel. Was meint ihr, was tut Samuel dann? Er sagt, rede Herr, dein Diener hört. Und dann spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt ihm ganz schlimme Sachen. Er sagt, weil Eli und seine Söhne mich missachten und auch ihr Verhalten nicht ändern, werde ich sie sehr hart bestrafen. Und ich werde ihnen keine Gnade mehr schenken. Was denkt ihr? Konnte der Samuel noch schlafen diese Nacht? Nee. Das tat ihm wirklich leid. Da spricht Gott zu ihm und dann ist es gleich so ein schlimmes, hartes Wort gegen Eli und seine ganze Familie. Fand Samuel das gut, was Eli und seine Söhne getan haben? Ganz bestimmt nicht. Er hat wahrscheinlich auch drüber gelitten. Vielleicht haben die sich über ihn lustig gemacht, wir wissen es nicht. Aber was auf jeden Fall klar ist, dem Samuel tut die Familie leid. Und er kann die ganze Nacht nicht schlafen und er denkt sich, was werde ich nur sagen, wenn der Eli mich morgen fragt, was Gott mir gesagt hat. Und dann auf einmal ist es morgen. Und der Samuel geht und er tut seinen Dienst am Tempel und dann hört er die schlurfenden Schritte von Eli. Oh nein. Am liebsten würde er jetzt irgendwie so im Sand verschwinden oder sich irgendwo auf einen Baum klettern und verstecken. Aber da hört er schon Eli, der ruft, Samuel, was hat Gott der Herr zu dir gesagt? Verheimliche mir nichts, beschönige nichts, sag mir die ganze Wahrheit. Und dann kommt Samuel und er sagt stockend und vielleicht auch mit Tränen in den Augen, all das schwere Gericht, das Gott für Eli und seine Familie vorbereitet hat. Und wisst ihr, was Eli dann sagt? Eli sagt, das ist wirklich ein Wort von Gott. Es wird so kommen, wie Gott es gesagt hat. Und tatsächlich passiert das auch. Ich werde euch nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ich möchte euch das mit auf den Weg geben. Die Frage ist, wie können wir heute Gottes Stimme hören? Habt ihr eine Idee? Wir haben ja keine Stiftshütte, kein Zelt mehr, keine Bundeslade. Was denkt ihr, wie können wir heute die Geschichte hören, Gottes Stimme hören? Ich verrate euch was. Gott hat gesprochen zu Samuel. Und das wurde hier in der Bibel aufgeschrieben. Und Gott hat noch viele Male gesprochen zu vielen verschiedenen Menschen, die bereit waren, Gottes Stimme zu hören. Und es ist hier aufgeschrieben worden in der Bibel. Und wenn wir die Bibel lesen, dann redet Gott zu uns. Und es ist wichtig, dass wir hören, was Gott sagt. Deswegen machen wir hier diese Kinderpredigt. Deswegen machen wir den Kindergottesdienst, wo ihr die ganzen Geschichten hört. Ich hoffe, dass eure Eltern euch auch etwas davon erzählen und euch vielleicht vorlesen aus einer Kinderbibel oder aus der Bibel, dass ihr vielleicht Hörspiele hört, wo diese Geschichten auch besprochen werden, erzählt werden, dass ihr vielleicht selbst, wenn ihr lesen könnt, selbst schon mal die Bibel in die Hand nehmt und anfangt, diese Geschichten zu lesen, weil so hören wir. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur hören mit unseren Ohren, sondern dass wir auch gehorchen, dass wir so wie Samuel sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Das ist zum Beispiel eine Gewohnheit, die ich mir selbst auch gemacht habe, bevor ich die Bibel lese oder bete, sage ich das immer wieder, auch einfach um mir selbst bewusst zu machen, aber auch Gott zum Ausdruck zu bringen. Ich will wirklich hören, was Gott sagt. Wir müssen nah sein bei Gott. Wir müssen manchmal auch die Stille suchen. Ja? Wenn man immer nur Trubel hat, dann kann man Gottes Stimme nicht hören. Es ist wichtig, dass man auch mal die Stille sucht. Deswegen nennen wir das ja auch stille Zeit. Wenn wir uns morgens ruhig hinsetzen, beten und die Bibel aufschlagen und vielleicht ein Kapitel oder eine Geschichte, ein paar Verse drin lesen. Und es ist wichtig, nicht nur zu lesen, sondern offene Ohren zu haben, zu hören, was Gott uns wirklich zu sagen hat. Und dann vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, nicht nur zu hören, sondern auch bereit zu sein, zu sagen, ich will auch gehorchen. Ja? Wie war der Spruch nochmal? Rede Herr, dein Knecht oder dein Diener hört. Ja? Und wenn man sagt, ich bin der Diener, ich bin der Knecht, was ist die Aufgabe von einem Diener oder einem Knecht? Toni? Die Arbeit zu erledigen. Genau, die Arbeit zu erledigen. Das, was der Herr gesagt hat, das tun wir auch. Ja? Und das ist wichtig, dass wir eben nicht nur hören, sondern dass wir bereit sind zu gehorchen. Wisst ihr, Samuel, er war noch ein bisschen unerfahren und ungeübt. Was ist passiert, als er zum ersten Mal Gottes Stimme gehört hat? Was habe ich gerade erzählt? Was ist passiert, als er das erste Mal Gottes Stimme gehört hat? Er hat nicht begriffen, dass das Gott ist. Was dachte er? Wer hatte ihn gerufen? Eli, genau. Er lief also zu Eli. Ja? Er war bereit zu hören. Er wusste nur nicht, wer da zu ihm spricht. Und so ähnlich ist das auch mit uns. Wir müssen üben, Gottes Stimme zu hören. Das ist ganz wichtig, ja? dass wir das immer und immer wieder machen, dass wir bewusst hinhören, dass wir sie auch unterscheiden lernen. Denn Gott, er zwingt sich uns nicht auf. Er zwingt uns nicht, seine Stimme zu hören. Nur wenn wir das wollen, wenn wir wirklich hören und gehorchen, spricht er auch zu uns. Und Gott spricht noch sehr viele Male zu Samuel und zum Volk Gottes durch Samuel. Und es gibt ganz viele spannende Geschichten, die ihr euch hier unbedingt mal anlesen oder von euren Eltern vorlesen lassen solltet, was Samuel alles gemacht hat, wie er das Volk Israel immer wieder gerettet hat, wie Gott am Ende ihn quasi zweimal zum Königsmacher macht. Einmal vom König Saul und dann von König, wer ist der zweite König, den er salbt? Hat jemand eine Idee? David, genau. Kennt jemand den König David? Was war David, bevor er König wurde? Wisst ihr das noch? Ja?
Er hat gekämpft,
ja. Aber ganz als er noch ein Junge war, was war David? Was hat er da gemacht? Weiß jemand das von euch? Er hat die Schafe gehütet. Ja? Weil alle seine älteren Brüder, er hatte 7 ältere Brüder, das waren die Soldaten, das waren die Helden, das waren die großen Bauern. Und das Letzte, was für ihn übrig blieb, war Schafe zu hüten. Und dieser kleine David, der hat so ähnlich wie Samuel auch, als er unterwegs war, Gottes Stimme angefangen zu hören. Er hat Lieder gedichtet, er hat gesungen, er hat gebetet, er hat die Schafe bewacht. Er hat auch gekämpft gegen Löwen und Bären. Er hat seine Schafe wirklich gut beschützt. Aber niemand hat gedacht, dass dieser kleine David jemals der König von Israel sein wird.
Ja? David hat auch noch gegen so einen Riesen.
Genau, er hat auch gegen einen Riesen gekämpft. Genau, das kam noch später. Ja, sehr gut. Aber das ist noch eine andere Geschichte, die erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. Okay? Der Samuel war derjenige, der von Gott geschickt wurde, um dem alten Vater Isai von David zu sagen, nicht deine großen Söhne, sondern der Jüngste, der Kleinste, der gar nicht gebracht wird, wenn es darum geht, einen König zu machen, das ist der, den Gott haben möchte. Warum? Weil der David, so ähnlich wie Samuel, als kleiner Junge bereit war, Gottes Stimme zu hören und ihr zu gehorchen. Was bedeutet Samuel? Gott erhört Gebet. Ja, du wolltest das sagen, ne? Genau. Ja. Und denkt daran, denkt an den Samuel. Gott erhört Gebet. Wenn es euch mal schlecht geht, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, ihr dürft das Gott im Gebet sagen und Gott wird das Beste draus machen. Aber Samuel erinnert uns auch daran, dass wenn wir auf Gott hören und gehorchen, große Dinge in und durch uns geschehen können. Aber was auch ganz wichtig ist, nicht immer gelingt es uns, das Richtige zu machen. Manchmal machen wir Fehler. Manchmal sind wir böse und gemein. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal vorgekommen ist. Manchmal geben wir der Versuchung nach, Toni und Henny, manchmal geben wir der Versuchung nach und schlagen und prügeln uns. Ja, diese Dinge passieren. Ich weiß das, weil ich war auch mal ein kleiner Junge. Und auch als Erwachsener ist man immer wieder herausgefordert, Gott zu vertrauen und zu folgen oder das eben nicht zu tun. Und die Frage ist, was machen wir dann, wenn wir schuldig geworden sind? Die Menschen im alten Israel, sie haben ein Opfer gebracht. Es war ein Zeichen dafür, dass es ihnen leid tut und dass sie wieder in Beziehung mit Gott treten wollen. Aber wisst ihr, es ist ja unmöglich, dass ein kleines Schaf oder eine Taube oder so ein kleines Opfer, die wirklich die Schuld von uns bezahlt. Und das wusste Gott auch. Wisst ihr, was Gott gemacht hat, damit unsere Schuld wirklich bezahlt werden kann? Habt ihr mal eine Idee? Ich gebe euch mal einen Tipp. Das hat etwas mit dem Kreuz zu tun. Ja? Genau. Gott selbst wird Mensch und er stirbt stellvertretend für uns. Er trägt all die Schuld, all die Strafe, die wir verdient haben, weil wir es immer und immer wieder verbockt haben oder versagt haben, es nicht geschafft haben, das Richtige zu tun. Und wie können wir dann Vergebung bekommen für unsere Schuld? Weiß das jemand? Henny? Er ist gestorben, genau, damit wir nicht mehr sterben dürfen. Ich lese euch mal einen Bibelvers aus 1. Johannesbrief, da wird das sehr schön auf den Punkt gebracht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Und das möchte ich euch auch mitgeben zum Schluss dieser Predigt, dass selbst wenn es mal nicht geklappt hat, wenn ihr wirklich versagt habt, wenn ihr das Falsche gemacht habt, obwohl ihr es euch fest vorgenommen habt, es besser zu machen, dürft ihr immer noch beten und Jesus bitten, dass er euch vergibt. Und er tut es auch. Er erhört auch dieses Gebet. Das ist vielleicht sogar das wichtigste Gebet. Und dass wir ihn bitten, dass er uns hilft, das nächste Mal es besser hinzubekommen. Gut? Und dann könnt ihr in die Schule gehen und dann könnt ihr nicht nur das Richtige tun und Versuchung widerstehen, sondern dann könnt ihr auch allen anderen Schülern erzählen, wer wirklich helfen kann, dass aus einem kleinen Kind, das selbst gar nichts hinkriegt, auf einmal ein Held wird, ein ganz großer Mann Gottes, wie Samuel. Okay? Und jetzt möchte ich gerne für euch beten. Ich lade euch ein, einmal aufzustehen und ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen. So, Jungs, komm her. Komm, stell dich hin. Wir wollen beten, okay? Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für unsere Kinder und dass du sie uns geschenkt hast. Und ich möchte bitten, dass du sie schützt und segnest. Jesus, ich möchte auch danken, dass wir in einem Land leben, wo die Kinder wirklich in die Schule gehen können und viel lernen können, wo sie eine Ausbildung machen können, ein Studium machen können, wo sie in den Kindergarten gehen können. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie da auch segnest und zum Segen setzt. Dass sie sich an den kleinen Samuel erinnern und an den großen Gott, der dahinter steckt. Und dass sie auch deine Stimme hören lernen und ihr gehorchen. Und dass dort, wo sie vielleicht Fehler machen oder versagen, dass sie immer wieder auch die Vergebung annehmen, die du ihnen schenkst, Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du uns gebrauchen möchtest, dass du uns zum Segen machen möchtest für viele Menschen. Sachen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, kannst du möglich machen, wenn wir dir vertrauen und folgen. Amen.